Ich stehe hier auf dem Weihnachtsmarkt und sehe, es gibt die Berufswappen auf dem Mittelaltermarkt. Und es gibt 200 Berufe mit lustigen Versen und originalen Grafiken. Aber wisst ihr, was es nicht gibt? Wir haben den Verwaltungsfachangestellte, wir haben den Callcenter-Mitarbeiter. Aber was haben wir nicht? Wir haben keinen Personaler.
Und deswegen wird der nächstes Jahr auch von meinem Vater gezeichnet.
Ja? Wer bist du denn?
Ich bin der Tobias und wir malen seit 2008 mittlerweile Berufswappen, haben mittlerweile 200 verschiedene Berufe hier am Stück und ist alles aus der Nachfrage entstanden. Und dieses Jahr war tatsächlich Personaler Nummer 1 in den Nachfragen und deswegen müssen wir das unbedingt nachholen. Nächstes Jahr ist es soweit.
Und Tobias, wenn es das gibt, können wir das dann auch mal zeigen, das Wappen? Schickst du uns das dann?
Auf jeden Fall sehr gern.
Cool, danke. So, Tobias, dann gib doch mal deine Nummer.
Ja.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört. Und wie immer freue ich mich, dass die bezaubernde Annika mir im Herzen gegenüber sitzt. Hallo, liebe Annika.
Hallo, liebe Anjali. Ich freue mich auch, heute wieder sehr mit dir eine weitere Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Aber wir sind ja nicht alleine.
Wir haben heute eine unserer ersten Deep Dive-Folgen. Ihr wisst, mein Herz schlägt für das Handwerk. Und deswegen freue ich mich so, so dolle, dass wir nach der letzten Woche, in der wir darüber geredet haben, wie man seinem Team zuhört, wir diese Woche Sahand Shaghouli bei uns haben, der mit uns darüber spricht, wie wir dem Team bei Thermondo zuhören. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Es ist mir eine Freude meinerseits, Anjali, Annika. Danke, dass ich dabei sein darf.
Du kommst ursprünglich gar nicht aus dem Psychologie- oder pädagogischen Bereich und auch gar nicht aus dem Handwerksbereich, sondern ich möchte sagen, du warst auf der dunklen Seite und hast Wirtschaftsingenieurwesen bei Volkswagen gemacht.
Ich habe tatsächlich Wirtschaftsingenieurwesen ursprünglich studiert und habe mich aber relativ frühzeitig dann entschieden, tatsächlich die Kompetenzen, die ich am Anfang meiner Laufbahn erworben habe, effektiv in das ganze Thema Personal und Organisation zu überführen. Und da hatte ich die Gelegenheit, eben im Volkswagen-Konzern und ganz spezifisch bei Porsche tatsächlich einige Jahre das Thema People Analytics, Corporate Culture und auch Diversity, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch so in den Kinderschuhen gesteckt hat, maßgeblich voranzutreiben und mitzubegleiten.
Ich freue mich ja immer sehr, wenn es so ein bisschen aus der mehr technischen, datengetriebenen Seite kommt, worüber wir auch sehr oft reden, dass HR eigentlich auch viel Datenthemen braucht.
Ich freue mich auch immer, Menschen zu sehen, die irgendwann sagen, sie haben so eine Art Quereinstieg ins HR, weil ich habe das Gefühl, dass HR als Funktion, gerade mit den Herausforderungen, die jetzt so vor der HR-Funktion liegen, davon einfach massiv profitieren kann.
Und wahrscheinlich auch wieder dieses ganze Thema Blickwinkel und Diversität aus der Berufs- oder Studienperspektive. Ich glaube, es ist schon ganz spannend, wenn eben nicht immer nur die Wirtschaftspsychologen und Pädagogen über HR reden. Herzlich willkommen zu HR ungeschminkt Studienschwerpunkte-Folge.
Nee, ich kann euch aber total zustimmen. Also ich habe schon auch selber die Wahrnehmung, dass es sehr hilft, auch das Business besser zu verstehen. Wir reden sehr häufig darüber, dass HR näher am Business sein sollte. Und ich habe persönlich den Eindruck, dass mir das schon sehr viel bringt, sehr nah am Business gelernt zu haben. Und da wirklich von Anfang auch der Fokus, möglichst data-driven zu arbeiten, ist es nicht erst seit gestern so, dass wir im People-Bereich die Herausforderung haben, unsere Arbeit auch von der qualitativen Ebene in die quantitative Ebene zu überführen, um es möglichst auch greifbar für jene zu machen, die vielleicht nicht tagtäglich mit unseren Themen zu tun haben.
Bevor wir noch mal kurz darüber sprechen, was Thermondo macht, was die Herausforderungen sind, wir hatten auch schon mal eine liebe Kollegin von dir bei uns im Podcast, und zwar die Julia, zum Thema Blue Color Recruiting, Staffel 1, Folge 15 für alle, die da noch mal reinhören wollen. Aber warum ist Termondo eigentlich eine tolle Deep Dive-Folge? Weil sie die Welt des Handwerks und der Berliner Startup-Szene vereinen. Aber magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie viele Leute seid ihr? Wer ist im Handwerk? Wer ist im Headquarter? Wie viele Leute seid ihr vielleicht auch im HR?
Genau, also wir sind erstmal, ich hoffe, die meisten kennen uns auch schon, ne? Wenn noch nicht, Termondo, wir sind ein Climate Tech Company, sitzen hier in der Zentrale in Berlin, aber sind eben deutschlandweit tätig mit knapp 800 Mitarbeitenden, sind nunmehr schon seit 10 Jahren am Start, waren viele Jahre Deutschlands größter Heizungsbauer und vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Klimakrise haben wir dann vor etwa 2 Jahren, mehr als 2 Jahren, hat dann unser Gründer Philipp Pauster und damals auch noch Geschäftsführer entschieden, eine Volltransformation hinzulegen von Öl- und Gasheizung hin zur Wärmepumpe und generell zum gesamten Komplettpaket für klimaneutrales Wohnen. Dazu könnte ich auch noch viel ausführen, aber konkret zu deiner Frage. Die 800 Mitarbeitenden verteilen sich letztendlich in etwa 500 Handwerkerinnen und Handwerkern in Deutschland verteilt, genauso wie knapp 100 AußendienstlerInnen. Und dann haben wir entsprechend hier knapp 200, 250 Menschen im Headquarter, die eben unsere fleißigen Mitarbeitenden unterstützen, damit eben alle Informationen und Materialien zur Verfügung stehen, damit sie ihre Arbeit möglichst smooth ausüben können.
Sahand, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich bleibe bei meiner Aussage von der dunklen auf die gute Seite.
The judgment is yours, genau. Aber ich bin, auch ich habe eine sehr, sehr große Liebe für unseren Purpose. Das war nicht zuletzt einer der Gründe, wieso ich mich dafür entschieden habe, bei Termondo zu starten. Ich hoffe und glaube und bin eigentlich auch schon davon überzeugt, dass es viele bei uns hier gibt, die auch Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter sind und ganz bewusst bei Termondo sind, weil wir hier unseren Purpose auch wirklich sehr ernst nehmen.
Richtig cool.
Ich möchte nicht so viel Werbung für die andere Folge machen, aber auch das kam richtig gut schon raus, als wir mit der Julia geredet haben. Und wir reden ja eh viel über Purpose, aber liebe Annika, Entschuldigung.
Genau, ich wollte nochmal diese Cross-Referenz zu unserer Folge in Richtung Purpose mit der Miriam auch machen. Und ich finde, das ist wieder ein schönes Beispiel, was du hier nennst. Warum ist es eigentlich so wichtig, einen Purpose zu haben? Warum ist es eigentlich so wichtig, den nicht nur auf dem Blatt Papier stehen zu haben? Das zieht dann natürlich auch Menschen an, die genau das mitgestalten wollen. Und das wirkt sich natürlich auch total auf Motivation, Commitment von Mitarbeitenden aus.
Ich kann es an meinem eigenen Leib bestätigen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, gerade auch in Richtung Engagement und Retention, da den Sinn der Arbeit auch deutlich zu machen. Und wie einfach haben wir es eigentlich bei Termondo, das zu tun mit unserem Produkt und mit unserer Mission, mit der wir auf dem Weg sind. Ich finde es genial, jedes All Hands, in dem wir sitzen und unsere Absatzzahlen uns anschauen, Installationszahlen, habe ich ein großes intrinsisches Interesse daran, da noch höhere Zahlen zu sehen. Und es war nicht immer so in meiner Karriere, dass das der Fall wäre. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass das jetzt so ist.
So, damit sind wir schon mitten im Thema drin, weil wir reden ja über Retention diese Staffel. Und wir haben gerade gehört, für den Sahand ist das ganz toll, wenn er da sitzt und den Purpose motiviert ihn. Ist es denn für alle anderen auch so? Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie hört ihr denn eurem Team zu?
Wenn wir das mal unterscheiden zwischen so einer regelmäßigen Komponente, wie wir das so kennen, dann haben wir bei uns mittlerweile einen vierteljährlichen Engagement-Survey am Start, wo wir wirklich viele, viele Datenpunkte sammeln, die uns eben dabei helfen, das ganze Thema Employee Engagement eben auch messbar zu machen. Wie geht's unseren Mitarbeitenden eigentlich gerade wirklich anhand von ganz konkreten Faktoren? Auf so einer individuelleren Ebene, gerade Richtung Führungskraft, haben wir im Rahmen unseres Feedback-Zyklus beispielsweise, halbjährlich läuft er bei uns ab, haben wir auch ein Upward-Feedback integriert, was letztendlich dazu führt, dass unsere Führungskräfte auch Input erhalten von ihren Mitarbeitenden. Ganz konkret, tun sie das als Führungskraft, was von ihren Mitarbeitenden erwartet wird an der Stelle. Super, super wertvolle Punkte, die dabei reinkommen. Und natürlich sowas Klassisches, was hoffentlich auch viele andere machen, ne? Q&As im monatlichen All Hands. Das wäre so das Regelmäßige.
Du hattest eben gesagt, ihr habt 500 HandwerkerInnen. Für mich ist relativ einfach, mir vorzustellen, wie man die Leute im Headquarter befragt. Aber wie macht ihr das denn bei den Handwerkenden? Und stellt ihr die gleichen Fragen?
Das ist ein guter Punkt. Also was wir generell versuchen in der Entwicklung aller unserer People, Products und Processes zu berücksichtigen, ist natürlich eben diese diverse Mitarbeitendenstruktur, die wir bei uns haben. Und beispielsweise beim Engagement Survey haben wir darauf geachtet, dass wir Thesen entwickeln, die sowohl für das Handwerk als auch für die Mitarbeitenden am Headquarter, auch für unsere Sales-Mitarbeitenden von Relevanz sind. Weil ich glaube, da wird manchmal überkonnotiert, was der große Unterschied wäre zwischen dem Handwerk und den Mitarbeitenden, denn letztendlich sind wir ja alle Menschen. Ne? Ich glaube, so was so diese klassischen Engagement-Faktoren angeht, wie viel Autonomie wird mir gegeben, was habe ich eigentlich für eine Arbeitsumgebung, was bekomme ich an Recognition, Wertschätzung etc., das möchte ein Handwerker genauso wie ein Controller oder ein Accountant hier im Headquarter. Was aber wichtig ist, ist, denke ich...
Auch Controller sind nur Menschen, höre ich.
So it is. Und zur gleichen Zeit ist es aber wichtig zu schauen, okay, mit wem habe ich es zu tun? Wie ist die Ansprache? Ich glaube, da ist es einfach wichtig, wirklich aus unserem Berliner Kreuzberg-Kosmos uns auch aktiv rauszubewegen und aus dem Denglischen, in dem wir sind und vielleicht auch so ein bisschen hippen Modebegriffen, von denen wir drei wahrscheinlich schon viel verstehen und irgendwie viel davon hören, weil sie einfach in unserer Bubble existieren, da mal rauszugehen und zu sagen, wie bekommen wir das hin, eine Sprache zu sprechen, die auch die Handwerkerinnen und Handwerker deutschlandweit, unabhängig davon, wo sie wohnen und was ihre Biografie ist, genauso verstehen.
Ich höre daraus zwei Themen. Nummer eins: egal in welchem Bereich ein Mitarbeitender ist, die Grundbedürfnisse, die eine Person hat, sind gar nicht mal so unterschiedlich. Thema Wertschätzung zum Beispiel, Thema Alignment, abgeholt werden, Infos bekommen, sich einfach gut aufgehoben fühlen. Die Operationalisierung dann letztlich in die jeweiligen Gruppen ist dann jedoch nochmal eine andere, sei es sprachlich, und da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf, das ganze Thema Devices, also ja, es ist für Handwerker dann wahrscheinlich nicht das Praktischste, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt für alles einen Videocall, weil wir davon ausgehen, jeder sitzt den ganzen Tag rund um die Uhr am Laptop, oder?
Richtig, richtig. Da durften wir auch eine Lernkurve haben, was das angeht. Und ich glaube, auch da haben wir bis heute immer noch auch Ausbaubedarf, weil es ist eine Herausforderung natürlich. Unsere Mitarbeitenden auf der Fläche, wenn wir jetzt mal explizit nochmal auf das Handwerk gehen, der Handwerker, der wacht morgens auf, steigt in den Transporter rein, holt seinen Kollegen, seine Kollegin ab, fährt zur Baustelle, zu einem dieser ein, zwei Familienhäuser, die wir letztendlich dann eben aufpimpen. Und ist dann viel auch im Heizungskeller oder eben draußen im Haus etc. und hat jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt wirklich sich jetzt in Ruhe hinzusetzen, irgendwie ein Video zu gucken und dann noch ein Käffchen zu trinken. Das ist eine ganz andere Arbeitsumgebung. Und eine konkrete Schlussfolgerung beispielsweise, die wir daraus auch gezogen haben, ist, dass wir sagen, hey, lass uns für unsere Mitarbeiterinnen auf der Fläche einen Podcast anbieten. So, wir haben einen Podcast, das, was wir hier gerade machen, machen wir letztendlich auch für unsere Handwerkerinnen und Handwerker und auch für unsere Sales-Mitarbeiter auf der Fläche, dass wir einmal im Monat tatsächlich einen Podcast haben, wo zum einen ein Update gegeben wird durch unseren CEO, dann aber auch ein Fokusthema mit reingegeben wird und schließlich dann auch ein Update aus der Fläche, also wirklich thematisch dann auch etwas, wo eine Relevanz da besteht für unsere Zielgruppe dann an der Stelle.
Habt ihr mal probiert, auch den Podcast für die anderen mitzumachen? Also, weil eigentlich finde ich das ein viel, viel cooler, als zu sagen, wir schauen uns alle das All Hands an.
Ja, das gilt auch für alle. Ne? Also auch ich gucke mir das mit Freude an. Wir zeichnen das auch per Video auf. Ne? Also man kann sich das auch als Video angucken, aber es ist eben so konzipiert, dass man sich das auch einfach auf dem Kopfhörer oder auf dem Lautsprecher einfach anmachen kann. Unsere Handwerkerinnen und Handwerker draußen hören auch gerne mal irgendwie nebenbei Musik über einen Lautsprecher irgendwie im Heizungskeller und dann können sie sich zwischendurch dann auch einfach den Podcast anmachen, was aber nicht bedeutet, dass die Inhalte nicht für uns auch interessant wären. Eigentlich sogar im Gegenteil, die Updates aus der Fläche sollten von hoher Relevanz sein für uns in der Zentrale, denn letztendlich sind das ja wirklich einflussreiche Fortschritte, Neuerungen, Themen, die wir vielleicht auch dann gar nicht so mitbekommen würden, wenn wir jetzt nicht eine krasse Schnittstellenfunktion haben und da vielleicht noch mit dran gearbeitet haben. Ich spreche dann natürlich aus eigener Erfahrung aus dem People-Bereich oder sagen Finance oder so, bekommt man sowas vielleicht gar nicht mit, und vor dem Hintergrund ist der Podcast ein Mehrwert für alle, Thermon und Dinos.
Ich habe damals, als Corona losgegangen ist, habe ich bei Flaconi gearbeitet. Und da zum Beispiel ist uns allen nochmal sehr, sehr bewusst geworden, dass das, was auf der Fläche passiert, der Grund ist, warum wir alle Jobs haben. Und so ist es ja bei Thermondo auch und bei vielen Unternehmen. Das Headquarter sind nicht die, die die Kohle reinbringen. Und deswegen finde ich es eigentlich, müsste es genau andersrum sein. Wir müssten eigentlich sagen, wir hören alle die Sachen für die Fläche und dann haben wir vielleicht noch was für uns als Perspektive.
Das, was du gerade beschrieben hast, ist etwas, was wir so stark betonen. Also ne, wirklich zu sagen, hey, was für eine schwere Arbeit das ist. Ne? Das muss man doch auch mal einmal betonen. Bei Wind und Wetter dann auch draußen an einem Haus zu stehen, so eine Wärmepumpe zu installieren. Also jetzt fängt auch so die Jahreszeit an, wo wir uns glücklich schätzen können, in Anführungszeichen, dass wir in so ein fancy Office kommen können und Wind- und Regengeschützt am Schreibtisch sitzen. Was nicht bedeutet, dass nicht auch unsere Arbeit anstrengend ist. Ne? Sie ist dann gegebenenfalls kognitiv anstrengend an der Stelle. Da versuche ich schon auch so eine gewisse Balance herzustellen, weil was ich aus meiner Erfahrung auch sagen kann, ist, dass wenn man das zu stark betont, diesen Unterschied, dass das schon auch einen kulturellen Einfluss haben kann, dass dann auch wirklich das dann übernommen wird, dieses Narrativ von Mitarbeitenden, wo dann gesagt wird, wir sind doch die wertschöpfende Kraft und die Leute im Office, die braucht es doch alle gar nicht. So ist es natürlich nicht, ne?
Ich muss jetzt mal eine plakative Frage stellen. Es gibt nämlich eine Sache, über die ich mich in Teilen immer sehr geärgert habe, zum Beispiel in meiner Zeit bei About You schauend, auf welchem Niveau sich manchmal beschwert wurde, wo es doch auch Mitarbeitende gab, eben im Lager, in den Stores, im Fotostudio. Kriegt ihr, wenn ihr wirklich so viel Bewusstsein auch dafür schürt, wie unterschiedlich quasi Arbeitsrealitäten sind, auch wenn beides anspruchsvoll ist entsprechend, kriegt ihr in eurer Office-Workforce viele Beschwerden so, wir haben aber den falschen Eistee im Kühlschrank und warum haben wir irgendwie folgende Snacks, ich hätte aber gerne lieber andere, oder sagst du, hält sich in Grenzen?
Also ich würde erstmal, bin ich davon überzeugt, dass wir unseren Mitarbeitenden im Office wirklich sehr gute Arbeitsbedingungen bieten. Das vorweg, nicht weil ich jetzt irgendwie Employer Branding betreiben möchte, sondern weil ich wirklich das selber auch so empfinde. Wir haben eine gute Auswahl an Softdrinks und Co. Das würde ich so ein bisschen breiter beantworten, im Sinne von jedes einzelne Individuum bei uns in dieser Organisation, nicht nur in unserer, sondern wie du es ja gesagt hast, auch in anderen Organisationen, hat einfach bestimmte Bedürfnisse. Und wenn das Bedürfnis dieser Person da an der Stelle jetzt gerade ist, umsorgt zu sein mit bestimmten Getränken oder so, dann nehme ich das genauso ernst wie ein anderes Thema, was vielleicht aufkommt. Du fragst zur Häufigkeit. Aus meiner Sicht ist es gar nicht so ein häufiges Thema, wie gesagt, weil ich glaube, das ist bei uns gar kein Thema. Aber da wäre meine grundsätzliche Aussage eigentlich, unabhängig davon, ob du das persönlich jetzt als verantwortliche Person als wichtig empfindest, ist es, glaube ich, als People-Mensch jetzt eine Grundkompetenz, die notwendig ist zu haben, von Empathie auch Vermögen, dass diese Person an der Stelle einfach sich so fühlt, wie sie sich fühlt. Was kann ich dafür tun, damit sie sich einfach besser fühlt und dass ihr Bedürfnis befriedigt ist? Hört sich super abstrakt an und ein bisschen esoterisch, aber letztendlich ist es so, wie es ist.
Das hört sich gar nicht abstrakt an. Ich finde, sowas kann ja auch häufig an ganz vielen anderen Sachen liegen. Also wenn jemand jetzt, ich nehme das Beispiel, über den falschen Obstkorb oder sowas meckert, ist das ja in Teilen auch irgendwie ein einfach ein Symptom, ne? Von sich nicht wertgeschätzt genug, sich nicht gesehen, geschätzt genug, was auch immer zu fühlen und nicht dieser eine olle Obstkorb.
Total. Es ist ja auch ein Ansatzpunkt, vielleicht um einfach mal vielleicht ein Gespräch anzufangen. Ne? Man kann das ja einfach als Einladung nehmen, um mal zu gucken, ja, wie geht's dir denn eigentlich sonst so? Hast du Lust, irgendwie das Getränk gemeinsam zu trinken? Ne? Also ich glaube, da auch wieder vielleicht ganz kurz der Hint zu den Listening-Komponenten, die wir so haben. Was ich auch unheimlich wichtig finde, ist, neben diesen ganzen Produkten, die man dann launcht und Surveys etc. pp., dass man auch wirklich an den Mitarbeitenden dran ist. Ne? Wirklich in den persönlichen Austausch geht, aus seiner eigenen Bubble raus und wirklich dann in den Situationen, in denen dann organisch das passiert, wie eben so eine Situation vielleicht gerade am Kühlschrank, wo die Person sagt, hey, kannst du denn nicht mal dem Office-Management Bescheid sagen, dass wir andere Getränke brauchen, dass man das dann auch nutzt, um mal einfach tiefer reinzugehen und zu sagen, hey, was geht eigentlich gerade bei dir so, was beschäftigt dich gerade, da in so einen Austausch auf Augenhöhe zu kommen?
Das wäre für mich schon das erste HR-Ungeschminkt-Learning, weil es so eingängig ist und ich glaube doch so oft nicht gesehen wird. Manchmal geht es gar nicht um die Hafermilch. Die Hafermilch ist gar nicht das Problem und frag doch vielleicht mal nach. Nichtsdestotrotz verstehe ich, was die Annika damit sagt. Ich hatte das auch schon im Gefühl, manchmal gerade bei diesem Listening to your team Thema, je mehr du gefragst, desto wilder wurden auch die Anforderungen und desto mehr Erwartungen hast du auch. Ich glaube, am Ende ist es auch ein Teil von Listening to your team, zu sagen, danke fürs Feedback, aber nein, das muss auch okay sein. Gerade wenn du zwei Welten bedienen musst, musst du schauen, dass es im Einklang ist. Also es kann nicht sein, dass wir im Headquarter 18 verschiedene Milchsorten haben und die Handwerker gesagt kriegen, bring halt deinen Kaffee selber mit.
Das Beispiel auch mal zu sagen, nein, und dann auch wirklich einmal zu erklären, warum eigentlich nicht. Also genau dieses Thema, die Themen nicht wegzuignorieren. Was passiert dann? Dann könnt ihr die tollsten Tools eingeführt haben. Wenn keine Resonanz für Leute entsteht, dann werden Leute aufhören, Input in diese Tools zu geben, weil sie es als Zeitverschwendung ansehen und im Zweifel diese Punkte aufgreifen und sagen, nein, aber warum? Was sind eigentlich unsere Gedanken dazu?
Bevor wir aber, was wir gerade schon gemacht haben, sehr in die Maßnahmen reingehen, du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie fragt ihr denn jetzt die HandwerkerInnen? Kriegen die auch eine E-Mail?
Die kriegen auch eine E-Mail, beziehungsweise wir gehen natürlich von Tür zu Tür und klopfen bei allen an und fragen. Nein, also was wir machen ist tatsächlich, dass wir unsere Mitarbeitenden von vorne herein sehr gut ausstatten. Dazu gehört eben auch, dass sie alle mit einem Tablet ausgestattet sind und Zugriff haben auf verschiedene Tools natürlich. Wir haben eine sehr dezidierte Anforderungs- und Marktanalyse letztes Jahr durchgeführt zu diesem ganzen Thema Performance-Management-Systeme, Feedback-Systeme und haben geguckt, okay, welches dieser Tools ist zum einen auf einem Tablet natürlich sehr gut nutzbar und zum anderen, welches ist wirklich sehr intuitiv, ist einfach eingängig. Und wenn du fragst sozusagen, wie fragen wir sie, wie gesagt, sie kriegen das dann geschickt. Alle kennen diese Plattform auch mittlerweile. Unsere Partizipationsraten zeigen auch, dass das wunderbar funktioniert. Natürlich aber auch abhängig davon ist, wie aktivieren wir unsere Mitarbeitenden und was machen wir überhaupt mit unserem Survey? Das ist nochmal eine ganz andere Frage, die man auch nochmal wichtigerweise beleuchten müsste.
Ja. Heißt aber, lieber Sahand, ihr habt praktisch das ganze Unternehmen mitgedacht. Das wäre für mich auch wieder ein Learning hieraus. Ihr müsst diese Initiativen oder was auch immer, ne, gleich aus beiden Perspektiven denken.
Und sag mal, darfst du teilen, welches Tool ihr nutzt dafür fürs Engagement?
Ich habe nicht vorher nach Erlaubnis gefragt, aber ich habe da kein Problem damit. Wir arbeiten mit Liebsam zusammen.
Da habe ich privat nachher noch Fragen zu.
Können wir gerne blöschen. Ich glaube, Fun Fact, Liebsam sitzt in unseren alten Büroräumlichkeiten in der Brunnenstraße. Ich möchte aber dazu sagen, die Entscheidung ist completely unbiased getroffen worden und anhand einer wirklich sehr objektiven Anforderungsanalyse.
Ich fasse nochmal zusammen. Ihr fragt die gleichen Kriterien ab, ihr benutzt aber eine andere Sprache oder formuliert ihr die Fragen so, dass sie eben nicht Denglisch sind oder habt ihr wirklich jedes Mal zwei Fragebögen und kannst du vielleicht mal ein plakatives Beispiel teilen?
Nee, klar doch. Also wir stellen die gleichen Fragen. Wir hatten ja eben schon so ein bisschen diesen Punkt Zentrale versus Fläche. So. Und eine Prämisse, mit der das Ganze entwickelt wurde und auch wieder alles andere auch gedacht wird, ist zu gucken, wie bekommen wir das hin, dass wir auch diese Dualität, diesen Dualismus einfach auch mal brechen? Ne? Man muss nicht immer alles so dual denken, weil wenn du das machst, dann förderst du natürlich kulturell auch diesen Unterschied zwischen Zentrale und Fläche. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wie du es eben schon betont hast, wir denken es zusammen. Wenn jetzt zum Beispiel eine These, und du wolltest ein plakatives Beispiel, eine These sagt, meiner Führungskraft liegt es am Herzen, dass es mir gut geht, dann versteht das ein Handwerker wie auch ein Mitarbeiter in der Zentrale.
Wir hatten ja eben schon gesagt, dass es wichtig ist, dass man mit diesen Umfragewerten was macht. Also nichts ist ja so demotivierend, wie wenn ich einmal die Woche oder einmal im Quartal mir viel Mühe gebe und lange Vorschläge mache, was man besser machen könnte und es einfach im Giftschrank verschwindet und man sich fragt, ja okay, hat es überhaupt jemand außer der motivierten HR-Dame gelesen? Ihr müsst nicht alles umsetzen, aber teilt die Ergebnisse. Wenn wir über die Umsetzung reden, da wird es doch sicherlich jetzt Unterschiede geben.
Genau, selbstverständlich. Für die People Cracks unter uns sollte das nichts Neues sein, aber dennoch möchte ich das immer dennoch nochmal betonen. Jede dieser Thesen und ist darauf ausgelegt, auch wirklich damit etwas anfangen zu können. Wie wir das machen, ist letztendlich, dass wir von der Kadenz her überlegt haben, okay, was ist eine anständige Kadenz, wo man auf die Ergebnisse reagieren kann und wirklich auch Maßnahmen ableiten, umsetzen, sichtbar, spürbar machen kann. Und da ist aus unserer Sicht eine quartalsweise Abfrage optimal an der Stelle. Wo wir auch darauf achten, ist zu schauen, dass wir da möglichst die Biases rausnehmen. Das heißt, von den Zeitpunkten machen wir diese Abfrage jetzt nicht unmittelbar nach Feedbackgesprächen zum Beispiel oder unmittelbar nach einer Gehaltsregulierungsrunde, um eben diesen Bias rauszunehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die Ergebnisse dann vorliegen, dann geht es auf zwei Ebenen in eine Maßnahmenableitung. Das eine ist auf so einer Unternehmensebene. Da kommt unsere Geschäftsführung zusammen und erhält eben diese Analyse von uns und diskutiert gemeinsam mit uns die Implikationen aus den Ergebnissen für das gesamte Unternehmen. Und daraus leiten wir dann jedes Quartal sogenannte Focus Areas, Fokusbereiche ab, auf die sich dann die Geschäftsleitung committet für das kommende Quartal, zu sagen, hey, darauf fokussieren wir uns. Und die zweite Dimension ist die Teamdimension natürlich, ne, wo wir auch bei den Thesen entsprechend bei der Umfrage darauf geachtet haben, dass wir Thesen haben, die explizit gesamtunternehmerisch letztendlich in Fokus nehmen, aber auch Thesen haben, die die Führungskraft und das Teamsetting eben ein Auge hat. Und da geht es letztendlich in die Maßnahmenableitung gemeinsam mit den Teams im besten Fall, aber auch in die Vorbesprechung und Interpretation auch gemeinsam mit den HR-Business-Partnern bei uns. Und was es für Maßnahmen sind, hängt da natürlich ganz verschieden von den Kontexten ab. Da kann ich aber auch gern mehr noch dazu sagen.
Ich möchte einmal kurz reinspringen zum Zeitpunkt. Mein HR ungeschminkt Pro-Tipp, wir haben mal 360-Grad-Feedback beziehungsweise Top-Down-Feedback gemacht und das direkt im Anschluss an die Gehaltsrunde. Nicht die beste Idee. Also gerne lernt von unseren Fehlern. Bisschen Zeit zwischen du wirst leider nicht befördert und deine Gehaltserhöhung ist nur 3% oder was auch immer zu wie findest du eigentlich deinen Vorgesetzten. Es zeigt sich, man kann das dann doch nicht erwarten, dass das Leute komplett trennen. Aber sag doch gerne mal ein paar Beispiele. Was ich schon mal ganz toll finde, ist, dass du gesagt hast, es gibt diesen Unternehmenstrack und aber auch den Teamtrack, weil ich habe oft das Gefühl, entweder werden die Teams alleine gelassen mit dem Thema, so dann klär doch mal, warum alle unglücklich sind bei dir im Team oder diskutier du mit denen die Hafermilch. Und genauso, manchmal macht es nur HR.
Total. Ich meine, wir kommen auch aus dem alten Umfragesetting, wo wir auch noch wesentlich weniger Thesen hatten. Vielleicht führt das an der Stelle zu weit, aber ich finde es unheimlich wichtig, auch nochmal zu betonen, was wir auch gemacht haben, als wir diese Umfrage vor einigen Zyklen eben modifiziert haben in die Richtung, wie wir es gerade diskutieren, haben wir auch nochmal ein Upskilling vorgenommen mit den Führungskräften, auch nochmal diese Unterscheidung zwischen so einer reinen Basic-Mitarbeitenden-Zufriedenheit hin zu eigentlich dem Employee-Engagement, was wir gerne haben möchten, um dann wirklich effektiv auch in das Thema Retention überhaupt einzahlen zu können. In einem Zyklus beispielsweise haben wir gemerkt, dass sich unsere Mitarbeitenden wünschen würden, dass sie im Hinblick auf ihre mentale Gesundheit nochmal mehr Support bekommen, beziehungsweise einfach auch Rahmenbedingungen bei uns haben wollen, die sie stärken. Und da haben wir ganz klar gesagt, okay, wie bekommen wir das hin? Zum einen bekommen wir das natürlich hin durch so weichere Faktoren wie können wir Workload shiften? Wie bekommen wir das hin, wirklich auch die konkreten Pain Points, wie bekommen wir die reduziert? Aber auch, wie können wir vielleicht auch unser Benefits-Portfolio entsprechend ausrichten? Und da haben wir ganz explizit gesagt, vielleicht macht es Sinn, an der Stelle einen Schwerpunkt zu bilden in unserem Portfolio an Benefits und da dezidiert in die mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden zu investieren. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir eine entsprechende Plattform, eine ERP-Plattform bei uns etabliert haben, mit der unsere Mitarbeitenden aus meiner Sicht ein unglaublich starkes Angebot haben, mit bis zu 6 Sitzungen, 1-on-1-Sitzungen pro Jahr mit Psychologen, Coaches etc. und natürlich vielen anderen On-Demand-Formaten etc., wo sie wirklich unterstützt werden, gerne auch abseits von beruflichen Thematiken hin auch zu privaten Sorgen. Das ist etwas, was letztendlich alle Mitarbeitenden betroffen hat an der Stelle. Und weil wir ja auch so ein bisschen darüber sprechen, was ist denn eigentlich der Unterschied dann zwischen Headquarter und Handwerk? Bisher habe ich die ganze Zeit gesagt, ne, lass uns diesen Unterschied nicht so groß aufmachen. Gibt es aber schon natürlich, ist es ja ein Fakt, dass die Arbeitsumgebung und die Herausforderungen, mit denen es unsere Mitarbeitenden zu tun haben, einfach sehr unterschiedlich sind. Und da merkt man dann auch, wenn man das entsprechend differenziert auswertet, dass beispielsweise unsere Handwerker und Handwerker weniger Probleme mit so typischen People-Themen gehabt haben, sondern wesentlich mehr sich gewünscht hätten, beispielsweise wirklich operativ in die Optimierung der Prozesse zu investieren. Ne? Wie bin ich eigentlich ausgestattet? Bekomme ich als Handwerker das Material, was ich benötige, zur Installation einer Wärmepumpe zur richtigen Zeit am richtigen Ort geliefert? Ist die Planung eigentlich der Baustelle, so wie es vorgesehen ist, ist die eigentlich überhaupt korrekt? Ist die so, dass ich das auch wirklich einfach smooth ausführen kann und dann next, zur nächsten Baustelle? Das ist ja wirklich der richtige Pain, den man haben kann dann wirklich vor Ort, wo wir als People-Team vielleicht an der Stelle gar nicht so einen direkten Hebel haben, aber eben ja dabei dann unsere Workforce unterstützen, sowas zu identifizieren. Und was daraus jetzt erfolgt ist, ist, dass wir auch gesagt haben, hey, das ist so wichtig, das ist ein Kern unserer Belegschaft, wir machen das jetzt zu einem regelmäßigen Fokusbereich. Das ist Fokus jetzt in den nächsten Zyklen immer, dass wir die Themen Operations und Processes, dass wir da auch wirklich eine Rechenschaft ableisten jedes Quartal. Was tun wir konkret, um die Pains zu reduzieren?
Es ist ja eigentlich auch so ein harter No-Brainer, ne? Frag halt die Leute, was sie brauchen, um zu arbeiten, weil natürlich kann ich nicht wissen, wie das ist. Ich bin ja nicht auf der Fläche.
Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren immer für Employee-Listening-Aktivitäten geworben. Und das Gegenargument davon damals, was ich immer gehört habe, war, oh nein, wir schüren Erwartungen. Lass uns keine Fragen stellen oder so, weil dann schüren wir Erwartungen. Und meine Antwort darauf war immer, die Erwartung existiert meistens schon. Wir wissen es nur noch nicht. So, und wenn wir nicht fragen, dann können wir es nicht verstehen, können wir es nicht wissen und dann können wir auch nicht darauf reagieren. Das ist eben der Punkt, den ihr richtigerweise ja auch angesprochen habt, ein Format da zu haben, wo man auch darauf dann Stellung beziehen kann und unbedingt sollte, damit man dann auch als Mitarbeiter sagen kann, ah, okay, ich habe meine Gefühle gerade ausgedrückt, ich habe auch eine Antwort darauf bekommen, wie damit umgegangen wird. Ob das jetzt eine Top-Prio ist oder nicht, hängt ja auch davon ab, wie geht's mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, die ich habe. Und vor dem Hintergrund finde ich das super, super wichtig, das auch immer nochmal mitzudenken.
Genau, es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind hier in einem wilden Wünsch dir was und jeder kann sich aussuchen, was es gibt. Aber natürlich ist es nicht so, dass die Leute zuerst darüber nachdenken, was ihnen gefällt und was nicht, nur weil ihr fragt oder nicht, sondern die Erwartung ist da, genau wie du sagst. An euch beide vielleicht die Frage, was waren denn aus eurer Perspektive die besten Maßnahmen, die ihr mal aus so einem Feedback abgeleitet habt oder aus so einer Umfrage?
Ich starte tatsächlich mal mit einer Sache, die klingt jetzt an der Stelle erstmal total klein. Das war aber für uns so ein richtiger Augenöffner damals bei About You. Und zwar waren wir ein unglaublich diverses Unternehmen, wenn es in Richtung Nationalitäten ging. Und wir waren auch ganz, ganz stark darin, wirklich ganz konsequent alles in Kommunikation auf Englisch zu machen. Wir haben irgendwann Diversity-Fragen extra mit eingeführt. Wir hatten damals Picon und du konntest in dem Tool vorher so gewisse Diversitätsdimensionen als Mitarbeitender angeben, freiwillig, wenn du möchtest. Die waren nicht exportierbar. Also sie waren in diesem Tool und du konntest, wenn die Anzahl größer gleich 5 gewesen ist, eine Persona daraus ableiten. Sprich, dann war sowas wie Nationalität beziehungsweise Hintergrund, ob man Deutsch spricht. So, und dann haben wir von ganz vielen Mitarbeitenden hinterher bekommen, daraus eine Persona abgeleitet und dann in diesen Survey geschaut und spannenderweise rausgefunden, die Kommunikation und die Inklusion von Corporate-Sprache, von Mails, von Townhalls, von allem, findet total statt. Nichtsdestotrotz waren Mitarbeitenden im Unternehmen nach Corona null mehr darauf sensibilisiert, dass man vielleicht auch an der Kaffeemaschine, wenn man die Leute nicht kennt, Englisch spricht. Null aufgefallen und klingt nach einer kleinen Maßnahme, haben viele Menschen total wertgeschätzt. Und ich habe mich vorher immer gefragt, Aber wir kommunizieren doch total inklusiv. Wir kommunizieren doch alles auf Englisch. Wir haben auch keine deutschen Vertragsdokumente ne? Wir haben das ja alles so sehr durchdacht. Und dann war es diese eine kleine Sache, die mir völlig die Augen geöffnet hat und neben noch ganz vielen anderen Leuten auch.
Super spannend. Ich habe gerade, während du geredet hast, kurz überlegt, ja, was kann ich dazu sagen? Und ich finde, das ist eine super Chance, um einmal auch nochmal dieses Employee-Listening-Thema ein bisschen breiter nochmal zu denken. Weil wir fokussieren uns ja jetzt natürlich sehr stark auf das Thema Engagement-Survey und was lese ich da draus? Und eine Sache, die ich in den letzten Jahren für mich auch entdeckt habe, ist entlang von konkreten Anlässen in das Feedback bekommen zu gehen. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben vor kurzem unser neues Culture Framework gelauncht, inklusive neuen Werten und aber auch einer konkreten Definition, was für Verhalten resultieren eigentlich aus diesen Werten, weil was wir machen wollten, ist das Ganze eben wesentlich konkreter und greifbarer zu machen für unsere Mitarbeitenden, um überhaupt aktiv unsere Kultur managen zu können. So, und dann haben wir Kulturworkshops gemacht und sind gerade mittendrin, gerade diese Kulturworkshops zu machen. Und eine Sache, die auffällt, wir haben ein Prinzip, wir geben uns und nehmen direktes und auch konstruktives Feedback, selbst wenn es mal unbequem ist. Und da machen wir Workshops und fragen, hey, wie geht's euch aktuell denn damit? Weil das ist ja natürlich so eine Zielvorstellung. Wie geht's uns heute damit? Und da habe ich über verschiedenste Funktionen hinweg gelernt, viele bei uns haben tatsächlich Bauchschmerzen mit Feedback und fühlen sich nicht sicher daran, das zu geben und auch generell anzunehmen. Und ich habe bis dahin gedacht, oh, wir haben doch so vor 1,5 Jahren unseren Feedback-Zyklus irgendwie aufgesetzt und haben damals auch noch so richtig geile Feedback-Trainings konzipiert und on-demand etc. Und die sind doch alle equipped. Und durch den Feedback-Zyklus selbst kommen die Leute ja auch ins Training. Und dennoch, die Sorge, die wir damals auch hatten, hat sich jetzt auch bewahrheitet, zu sagen, Feedback geht aber über so einen Zyklus halt eben hinaus. Im besten Fall ist das einfach in Echtzeit zeitnah und ist halt nicht immer nur Lobtudelei und wir haben uns alle lieb und alles ist toll, sondern wir haben ja alle auch ein Interesse daran, uns weiterzuentwickeln. Wie bekommen wir das hin, dass wir unsere Mannschaft tatsächlich befähigt dazu bekommen, auch den Mut zu haben, Feedback zu geben und auch zu verstehen, dass es bei Feedback eben nicht um Kritik an der Person geht, sondern um die Intention, einander auch weiterzuentwickeln.
Leute, wir haben uns verquatscht, wir haben viel zu lange geredet. Listening to your team, but not watching the clock. Vielen, vielen Dank für diese sehr rege Unterhaltung. Ich fand es super wichtig. Ihr wisst, ich liebe Thermondo und ich liebe das Handwerk. Vielen, vielen Dank, Sahat, für diese Deep Dive-Folge, auch für deine Offenheit. Liebe Annika, danke für all deine Insights aus deiner Erfahrung. Ich mach's ganz schnell, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche. Da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, happy HR!